Niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alle lieben Hochzeiten. Und ein guter Grund dafür ist natürlich dann vorhanden, wenn Mann und Frau dieses große Sakrament ernst nehmen. Das heißt, wenn sie Gottes Plan umfangen, wenn sie sich entschließen dazu, mit Gott zusammenzuarbeiten, nicht einfach um diese Welt, sondern um den Himmel mit neuen Heiligen zu bevölkern. Wenn sie sich bereit erklären, indem sie sich dieses heilige Sakrament spenden, und sich die Treue versprechen vor Gottes heiligem Altar, bereit erklären, sage ich, diese unbegreifliche Liebe zu vergegenwärtigen, sichtbar zu machen in dieser Welt, die Christus in einer keuschesten Ehe mit seiner heiligen Kirche verbindet. In unseren Gläubigen, in unseren Kirchen und Kapellen und Apostolaten sind doch recht gut gebildet in unserem heiligen Glauben. Aber immer wieder haben wir auch das Glück, dass wir Gäste empfangen dürfen. Nicht? Wir denken an die Hochzeiten, an die Beerdigungen vor allem. Und dann natürlich eben für diese Menschen und auch für jene, die im Glauben noch nicht oder im Glaubensverständnis haben, aber noch nicht so tief verankert sind, ist es immer wieder nützlich und erbaulich, über die Ehe zu sprechen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass selbst viel zu viele Katholiken oder Menschen, die sich Katholiken nennen, wenn es um die Ehe geht, ganz verwirrt sind. Wie könnte man das sonst erklären, dass sie applaudieren oder durch ihr sündhaftes Schweigen zustimmen, wenn die Welt, die Ehe und die Familie völlig entstellen und zerstören? Das liegt sicherlich an einem grundlegenden Irrtum. Es fehlt am Verständnis des Fundamentalen, des Grundlegenden in der Ehe. Und dieser Fehler an der Basis, der wirkt sich natürlich wie immer ganz verheerend aus, nicht ein Irrtum in der Wurzel. Nicht wie viele faule, finstere, scheußliche Früchte hat man dann im Gezweig. Nicht, dieser Irrtum, der weitet sich immer mehr aus und hat ganz verheerende Konsequenzen. Was ist dieser Irrtum? Ganz einfach, man hält die Ehe für ein weltlich Ding, für etwas Profanes. Aber liebe Christen, wir wissen doch, dass selbst eine Ehe, die gültig, aber nicht sakramental ist, das heißt geschlossen zwischen zwei Ungetauften, immer noch eine ganz heilige Sache ist. Gerade in den Medien hören wir immer wieder Menschen, die im Namen unserer Gesellschaft sprechen. Und die geben uns zu verstehen, dass die Ehe keine Bedeutung hat, dass die Ehe etwas ganz Profanes ist, wie ein Hut. Man setzt ihn auf, man nimmt ihn ab, man wirft ihn weg, man ändert ihn. Wer auch immer, wann auch immer, solange auch immer, trägt man ihn oder wirft ihn weg. Aber liebe Christen, da tun wir doch weder den Hut noch der Ehe Gerechtigkeit. Nein, die Ehe ist heilig. Die Familie ist heilig. Weil sie nicht von Menschenhand gemacht oder von einem Menschenkopf erdacht ist, sondern vom Allmächtigen uns geschenkt wurde. Nicht um unsere Gesellschaft zu formen, um die Seele vorzubereiten auf die glückselige Ewigkeit. Nicht um eine harmonische Ordnung zu schaffen, die in sich geordnet ist und als solche auf den dreifaltigen Gott hingerichtet ist, ihn zu kennen, ihn zu lieben, ihn zu dienen. Nicht so hat sich die Gesellschaft, auch die säkulare, weltliche Gesellschaft, immer verstanden in der Zeit, als es ein Christentum gab, eine christliche Gesellschaftsordnung. Und die Kirche ihre Rolle erfüllen durfte und erfüllt hat und auch der Staat das Seine getan hat. Dieses falsche Verständnis, dieser Grundirrtum über die Ehe, die kommt immer ganz besonders im Verhalten dieser Hochzeitsgäste zum Ausdruck. Nicht? Man schwatzt, man lacht, man will die ganze Welt umarmen, denn man fühlt sich so gut. Nicht? Es geht nur ums sich gut fühlen. Darum gehen so viele Ehen in die Brüche, weil man meint, das wäre die Ehe. Sich gut fühlen. Und wenn man sich nicht mehr gut fühlt, dann ist es keine Ehe mehr. Aber jeder, liebe Christen, jeder Mensch und die Apostel Jesu Christi mit eingeschlossen, der konfrontiert wird mit den Anforderungen, Risiken und der Herausforderung der Ehe und der Familie, der hört sofort auf, sich wohlzufühlen. Die Ehe, das ist ein ganz, ganz ernstes Geschäft. Denken Sie dran, da hängt die Ewigkeit ab von so vielen Menschen. In der Gegenwart und in der Zukunft. Die Ehegatten, die wahrhaftig christlich sind, die landen genauso wie die guten Priester und Ordensleute mit dem Heiligen am Kreuz. Und wenn du es nicht glaubst, dann warte nur ab. Denn es ist nicht das sich gut fühlen, das die Liebe ausmacht, ganz im Gegenteil. Die Liebe fängt an, wenn es weh tut. Nicht die Liebe hat ihr Sakrament. Nicht die Ehe ist die vollkommenste Form der Freundschaft. Das Wesen der Freundschaft ist die Liebe, echte Liebe. Und diese Liebe, die kann nur geboren, genährt, sichtbar gemacht werden durch das Opfer. Und darum ist es nicht jenes Herz, das mit dem Messer in die Rinde des Baumes hineingegraben wurde, sondern das Kreuz, das diese wahre Liebe ganz vollkommen und schön zum Ausdruck bringt, durchbohrte Hände und Füße und durchbohrte Herzen. Nicht, wenn man festgenagelt ist mit dem Heiland, am Willen Gottes. Und wenn es weh tut und wenn man blutet, dann liebt man. Alle, die sich so Gedanken machen über die Ehe wie wir, die werden auch daran erinnert, dass wir alle Hochzeitsgäste sind. Wir sind alle geladen, die ganze Welt, alle Generationen, um zum Hochzeitsmahl zur Hochzeitsfeier des Lammes zu kommen. Und was war diese Hochzeit? Wo hat sich die vollzogen? Die hat sich vollzogen im allerreinsten Leib deiner seligsten Jungfrau Maria, wo die zweite Person deiner heiligsten Dreifaltigkeit sich unserer menschlichen Natur verheiratet hat auf ewig. Nicht? Wir sprechen in der Theologie von der hypostatischen Union, Verbindung. Nicht? Der Vereinigung der menschlichen, der göttlichen Natur, die verbunden sind mit der einen göttlichen Person des ewigen Sohnes, Jesus Christus. Und wir sind nicht nur Zuschauer, wir sind eingeladen, an dieser Hochzeit auf eine ganz vertrauliche, reelle und intime Weise teilzunehmen. Denn jeder, der seine menschliche Natur und seinen Leib und seine Seele dem lieben Gott übergibt, indem er Ja sagt, mir geschehe nach deinem Wort, wie der seligste Jungfrau Maria, der kann durch die Gnade teilhaben am innersten Leben der heiligsten Dreifaltigkeit. Unsere Welt wäre ein besserer Ort, wenn sie auf die Worte dessen hören würde, der da spricht: Mein Kind, gib mir dein Herz, der da klopft an die Herzenstür und sagt: Mach mir auf, lass mich herein. Bist du mühselig und beladen? Bist du durstig? Komm zu mir, ich will dich ertrinken, ich will mit dir speisen. Hier liegt, liebe Christen, der große Unterschied. Wenn es um die geistlichen Güter geht, da können alle alles haben. Nicht? Die Hochzeitsgäste, die bekämpfen und bekriegen sich normalerweise nicht. Und sie freuen sich. Diese Güte, die der liebe Gott uns schenkt, die Teilhabe an seiner göttlichen Natur durch die Gnade, seine Wahrheit, die uns frei macht, seine göttlichen Lehren, seine barmherzige Liebe, seine Verzeihung, seine Menschheit und Gottheit, die uns ganz schenkt, sein Fleisch und Blut in der heiligen Kommunion. Das wird alles nicht weniger, ob es 5 Menschen empfangen oder 5 Billionen. Nicht diese Gier nach Geld, nach Macht, nach Territorien und so weiter. Natürlich, wenn es darum geht, da muss man kämpfen, da muss man Krieg führen. Da gibt es keinen Frieden. Das sind ja begrenzte Ressourcen, begrenzte Mittel. Aber worum es doch letztlich geht, ist doch, dass man den ersten Platz haben will. Man will andere dominieren und beherrschen. Liebe Christen, machen wir uns nichts vor, das schleicht sich auch mitunter in unser geistliches Leben ein. Ein geistlicher Ehrgeiz. Wir wollen heiliger werden als die anderen. Weil wir den ersten Platz wollen. Nicht, wollen zur Rechten und zur Linken des Herrn sitzen. Aber dazu sind wir noch gar nicht berufen. Wir sind dazu berufen, so heilig zu werden, wie der liebe Gott das will, dass wir heilig werden. Das ist alles. Nicht, was für ein Glück für uns, dass Gott uns erwählt hat und so gesegnet hat, dass wir teilhaben dürfen an der Hochzeit des Lammes, dass wir so reich beschenkt sind. Die Kostbarkeiten, die den Wert der ganzen Welt und aller Geschöpfe unendlich übersteigen, erkauft durch Gottes Blut. Da wollen wir doch dankbar sein und Dank sagen. Da wollen wir doch auf all diese vergänglichen, unwichtigen Dinge gerne verzichten oder einen mäßigen, Gott wohlgefälligen Gebrauch davon machen. Wie viele Menschen existieren nur im Denken Gottes, und der liebe Gott wird sie nie in die wirkliche Wirklichkeit lieben, in die Wirklichkeit wollen. Aber uns hat er geliebt so sehr, dass wir teilhaben können an seinem eigenen Leben, an der Fülle seiner Freude und seines Glücks. Die allerseligste Jungfrau Maria, die Mutter des Herrn und auch seine mystische, geistliche Braut. Sie kann uns helfen durch ihr Gebet und durch ihr Beistehen, zu verstehen, was wir für geliebte Wesen sind und wie wir nur dazu berufen sind, zu lieben. Wie wir auf diese Liebe antworten können, die, wie der heilige Paulus sagt, alles menschliche Ermessen und Verstehen völlig übersteigt. Dass wir auch diese Liebe nachahmen. Nicht nur einfach sie gerne empfangen nehmen, vielleicht als etwas Selbstverständliches, sondern dass wir sie nachahmen. Diese bedingungslose Liebe, dass wir Jesus lieben aus ganzem Herzen. Und den auch lieben in seinen Geschöpfen, ganz besonders in jenen, wo es uns vielleicht besonders schwer fällt, weil sie uns besonders nahestehen. Besonders auch in jenen, die es noch nicht verstanden haben, was es heißt zu lieben. Das heißt wirklich zu wollen, was wahrhaft gut ist für den anderen und sich selbst dabei zu vergessen. Aber wenn wir diese bedingungslose christliche Liebe haben, dann werden wir das finden, wonach wir suchen, was wir auch anderen schenken wollen, nämlich die wahre Liebe und echte Glückseligkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.